Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Diese Fragen interessieren uns heute. Ist das Mobben von Andrea Nahles, Annegret Kramp-Karrenbauer oder Theresa May Ausdruck eines neuen Antifeminismus? Wer bestimmt, was jüdisch ist? Diese Frage wird seit dem Rücktritt des Leiters des Jüdischen Museums Berlin virulent diskutiert. 60 internationale Museumsdirektoren solidarisieren sich nun mit Peter Schäfer. Fotokunst und Technik in Wetzlar wird das Ernst-Leitz-Museum eröffnet. In seiner lakonisch-ironisch resümierenden Art hat der Soziologe und Kulturtheoretiker Klaus Teweleit am Wochenende in der FAZ zu belegen versucht, dass ein neuer Antifeminismus allmählich salonfähig werde. Alle Parteien tendierten dazu, Frauen immer dann in hohe Ämter zu loben, nachdem zeitweilig Männer abtauchen, weil sie alles vor die Wand gefahren haben. Siehe Österreich mit der Interimskanzlerin Bierlein. Besonders perfide findet Teweleit die Weise, wie männliche Journalisten Schwächen von Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, nur bildhaft andeuten. Viel Subtext und Heckenschützen überall. Paula Irene Willer ist Professorin für Soziologie und Gender Studies in München und kennt sich aus mit den vielen Formen, in denen sich sexistisches Verhalten ausdrückt. Schönen guten Abend, Frau Willer.
Hallo, guten Abend.
Sind die von vielen ja doch als pure Heuchelei nachträglich bekundete Empathie mit der gemobbten Andrea Nahles oder die zunehmende Infragestellung von Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn wir diese zwei Beispiele mal herausklauben, der Ausdruck eines neuen Antifeminismus?
Also ich bin versucht, etwas vielleicht typisch soziologisch Jein zu sagen. Also es ist schon richtig, ich teile die These, dass sich gerade im Umgang mit Politikerinnen oder überhaupt mit öffentlich sehr sichtbaren, vor allem mächtigen Frauen in klassischen Männerdomänen, Ökonomie, Politik, Kultur, dass deren Abwertung, dass der Umgang mit ihnen auch sexistisch getönt ist. Das ist nicht besonders neu. Und ich würde sagen, es ist auch nicht nur so. Also insofern würde ich sagen, das gibt es, aber ich finde gerade auch an den beiden Beispielen oder an anderen Beispielen ließe sich auch diskutieren, dass wir da zum Teil auch weiter sind und andere Beispiele haben, also beispielsweise Angela Merkel. Und ich finde an diesen, jetzt auch an dem Beispiel von Teweleit, an seinem Text und an anderen kritischen Auseinandersetzungen damit, dass wir Sexismus im Umgang mit Frauen ja viel mehr skandalisieren, also zum Problem machen und kritisieren als vor einigen Jahren. Also wenn es sowas wie einen Antifeminismus gibt, dann gibt es aber gleichzeitig auch eine starke Kritik an sexistischen Abwertungen von Frauen in der Öffentlichkeit.
Und für wie plausibel halten Sie die These, Frauen sollen den Schlamassel der Männer richten und gefälligst wegräumen?
Ach, auch da weiß ich nicht. Das klingt erstmal plausibel. Auch da sind die von Teweleit genannten Beispiele sicherlich erstmal interessant und bedenkenswert. Aber es gibt auch Frauen, die großen Schaden im Politischen anrichten oder angerichtet haben. Es ist nicht nur so, dass Frauen in der Politik zum Zuge kommen, wenn sozusagen der Karren im Dreck steckt. Man denke jetzt an Christine Lagarde beispielsweise. Man denke wiederum an Merkel, die schon ziemlich lange dabei ist. Man denke aber auch in Argentinien oder in Brasilien oder in Chile an Staatschefinnen, die ihre Sache auch gut und auch durchaus sozusagen im Business-as-usual-Modus gemacht haben. Also da sind mir das doch ein bisschen zu wenige und zu unsystematische Beispiele.
Finden Sie es überzogen, von Antifeminismus zu sprechen?
Also wiederum prinzipiell nicht. Es gibt Antifeminismus in hier und heute, auch in unserer Gegenwart. Man könnte fast sagen, der gehört irgendwie auch inzwischen zu einer Art Leitkultur womöglich. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber die Frage ist, wie er sich genau zeigt, an welchen Stellen und ob es nur Antifeminismus gibt. Wie gesagt, ich glaube, es gibt auch eine starke Kritik an Antifeminismus. Es gibt eine starke Kritik an Sexismus. Und insofern gibt es vielleicht da auch Ungleichzeitigkeiten. Im Übrigen glaube ich, dass es viel mehr als einen Antifeminismus einen Antigenderismus gibt, also dass der Begriff Gender und die Ideen, die sich damit verbinden, viel mehr ein Aufreger sind hier und heute als etwa Feminismus.
Wer regt sich besonders darüber auf?
Ja, das bildungsbürgerliche Feuilleton, das diese Sendung auch gerne hört, wahrscheinlich besonders gerne. Also der Begriff Gender ist so ein Reizbegriff, durchaus in, sagen wir mal, bildungsbürgerlichen, konservativen bis hin zu ganz rechten Positionen, aber auch in manchen linken Artikulationen. Über Gender regen sich eigentlich alle auf, die die Welt gerne in übersichtlichen Frau-Mann, schwarz-weiß, gut-böse Gegner-Kategorien hätten. Und der Gender-Begriff ist demgegenüber einfach etwas komplizierter und etwas uneigentlicher und dafür aber empirisch, glaube ich, einfach plausibler.
Es gab jüngst eine große Umfrage unter Frauen aus Jugendorganisationen und die haben beklagt unter anderem, dass man ihnen vorwürfe, sie wären als Frauen privilegiert worden und nur wegen ihres Geschlechts in eine bestimmte Position gelangt, also politische Jugendorganisationen meine ich. Wird da einfach der Spieß umgedreht?
Also wenn man Frauen vorhält, sozusagen, sie seien gar nicht aufgrund ihrer Kompetenz, ihrer Fähigkeiten, ihrer Erfahrungen und so weiter an etwas gekommen, sondern gewissermaßen Quotenfrauen, also das meinen Sie mit Spieß umgedreht?
Genau. Mhm.
Ja, also diese Form gibt es, die gibt es aber schon so lange, Frauen in Domänen sind, die angeblich ihnen nicht zustehen oder die man für nicht weiblich hält. Also die Diskreditierung von Frauen in Positionen, die als männlich gelten, also Führungspositionen in der Wirtschaft oder politisch sichtbar und so weiter. Diese Diskreditierung durch die Unterstellung, eigentlich sind sie nur da, weil sie sich hochgeschlafen haben oder weil sie auf dem Frauenticket oder so unterwegs sind. Das ist so alt wie die Präsenz von Frauen in diesen Feldern selbst. Und das ist immer dasselbe Muster, das tatsächlich vielleicht antifeministisch auch ist, nämlich egal, wie du hierher gelangt bist, du gehörst hier eigentlich nicht hin. Also entweder hast du dich hierher geschlafen oder bist irgendwie gefördert worden oder sonst wie. Aber eigentlich steht es dir gar nicht zu, qua Kompetenz hier zu sein.
Werden eigentlich Beiträge wie der von Klaus Teweleit, der ja nun auch Anlass für unser Gespräch ist, an der Ludwig-Maximilian-Universität, an der Sie Soziologie und Gender Studies lehren, aufgegriffen und diskutiert?
Ja, also Teweleit ist, finde ich, immer wieder sehr interessant, weil Teweleit ein Autor ist, der gerade auch immer wieder von recht jungen Studierenden mir auch immer wieder sozusagen nahegelegt wird. Lassen Sie uns doch mal mehr oder überhaupt Teweleit lesen und so. Das höre ich schon immer wieder. Ist kein Autor, den ich so ganz präsent habe. Also ich biete das immer wieder an. Auch natürlich gehört er irgendwie zu einem Kanon auf eine Art dazu, gerade in der Auseinandersetzung mit jüngeren und jüngsten Formen von Männlichkeit, in der Auseinandersetzung mit Faschismus, mit Antisemitismus. Da ist er natürlich ein ganz wichtiger Autor. Aber es ist schon interessant, wie gerade auch jüngere Studierende ihn nachfragen, also ihn auch wieder und immer wieder gern lesen wollen, ihn auch selber privat gewissermaßen lesen und ihn auch als Text sozusagen in die Lehrveranstaltung hineintragen. Also ja.
Frau Wille, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke für Ihr Interesse.
Vor anderthalb Wochen ist der Judaistikprofessor Peter Schäfer als Direktor des Jüdischen Museums Berlin zurückgetreten. Benjamin Netanyahu hatte Angela Merkel in einem Brief aufgefordert, dem Jüdischen Museum Berlin die finanzielle Förderung zu entziehen, weil es geradezu anti-israelisch ausgerichtet sei. Und auch der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisierte Peter Schäfer wiederholt. In den Tagen nach Schäfers Rücktritt hörte man, er habe die Bedürfnisse der jüdischen Gemeinde ignoriert. Das Museum befasse sich zu sehr mit nichtjüdischen Sichtweisen und das Niederlegen des Amtes sei nur folgerichtig gewesen. Inzwischen findet Peter Schäfer mehr und mehr Unterstützer unter Museumsdirektoren und Fachleuten, die in Israel, Europa, in den USA und Kanada für jüdische und nichtjüdische Museen tätig sind. Zu den Unterzeichnern eines Briefes, in dem Besorgnis über die Angriffe auf die Person des ehemaligen Direktors ausgedrückt werden, gehört Bernhard Purin. Er leitet das Jüdische Museum in München und hat es mitgegründet. Guten Abend, Herr Purin.
Guten Abend.
In dem offenen Brief steht, die deutschen Medien hätten seit längerem eine Kampagne geführt, die die Arbeit des Museums mit seinen Programmen und Ausstellungen diskreditiert. Wenn der indirekt erzwungene Rücktritt Schäfers der Höhepunkt war, was ist dann erreicht und was soll danach kommen?
Ja, mich erinnert ja dieser Konflikt an einen Konflikt, bei dem ich ein Déjà-vu-Erlebnis hatte, der vor fast 20 Jahren, so 2000 bis 2002 geführt worden ist, wo eigentlich eine ganz ähnliche Situation war, wo es aber nicht um die Frage der Haltung gegenüber Israel ging, sondern um die Frage, wie die Shoah richtig im Museum dargestellt werden soll. Und die Konfliktparteien damals waren genau die gleichen wie heute, nämlich die Wissenschaft auf der einen Seite und verschiedene Interessensgruppen auf der anderen Seite. Und mir scheint es so ein unauflöslicher Konflikt zu sein, dass Wissenschaft nach bestimmten Regeln funktioniert, die nicht überall anerkannt sind oder für die man auch manchmal kämpfen muss.
Es hieß ja, der berühmte Tropfen wäre ein Tweet gewesen, den eine Sprecherin des Museums abgesetzt hat. Sie verwies auf Einwände von 240 jüdischen Wissenschaftlern, die eine Resolution des Bundestags nicht für sinnvoll halten. Das Parlament stuft eben die BDS-Bewegung als antisemitisch ein. Ist das die Kernfrage für ein jüdisches Haus, wie es diese Organisation, diese palästinensische Organisation, die in Großbritannien gegründet wurde, sieht und wie sie sich zu ihr verhält?
Für mich wäre es das nicht, weil ich auch die BDS-Bewegung, oder ich würde es gar nicht Bewegung nennen, sondern Gruppierung als zu unbedeutend halte. Das ist eigentlich etwas, was ich besonders traurig an diesem Konflikt finde, dass man dieser Israel-Boykott-Bewegung damit eine große Bühne gibt. Und das ist jetzt losgetreten und lässt sich nicht mehr stoppen. Gleichzeitig, letzte Woche war in der jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung ein Interview mit dem Rektor der Hebräischen Universität in Jerusalem, der man auch gefragt hat, ob die Agitation von BDS die Arbeit der Uni erschwert. Und der hat so gesagt, dass man das eigentlich kaum spürt, gelegentlich mal, aber hat es eher so gesagt, dass das auf die tägliche Arbeit keinen Einfluss hat. Und jetzt durch diese Debatte, die man hier in Deutschland führt, macht man BDS, das ja auch gerade in Deutschland im Gegensatz zu England bei uns fast keine Rolle spielt, zu was viel Größerem, als es eigentlich ist.
Sehen Sie trotzdem die Gefahr, dass das jüdische Museum, also nicht nur in Berlin, sondern jüdische Museen überhaupt, in Deutschland von der Politik zerrieben werden könnten?
Ich denke, Berlin ist natürlich insofern ein Sonderfall, weil es das größte jüdische Museum ist und sozusagen ein Statement der Bundesrepublik Deutschland, wie wir uns mit jüdischer Geschichte auseinandersetzen. Die kleineren Häuser, die kommunal in kommunaler Trägerschaft sind, wie Frankfurt oder mein eigenes Haus in München, stehen nicht so stark unter dem Druck. Aber es gibt natürlich immer wieder Versuche, da Einfluss zu nehmen. Und das liegt auch daran, weil es einfach unterschiedliche Anschauungen gibt, wie man jüdische Geschichte und jüdisches Leben in der Gegenwart erzählen kann. Und in Berlin ist das jetzt halt eskaliert. Aber ich denke schon, dass man auch das Thema der Konflikte, die es in Israel gibt, auch in jüdischen Museen thematisieren sollte. Wobei es natürlich ungeschriebene Grenzen gibt. Und das ist immer dann der Fall. Und das ist das große Problem von BDS, wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird.
Aufgeworfen wird in diesem ganzen Komplex natürlich auch die Frage, wer die Deutungshoheit hat, wenn es um die Repräsentation des Judentums in Deutschland geht. Wer ist es? Sind es die Gemeinden?
Das ist eben die Frage, das ist der Konflikt, den ich vorhin angesprochen habe, zwischen der Wissenschaft und unterschiedlichen anderen Gruppen. Und wir haben hier in Deutschland zum Beispiel eine Situation, dass die meisten Gemeinden, abgesehen von der relativ kleinen Reformbewegung, orthodox geführt werden, die das als den richtigen Weg sehen. Und wir als jüdische Museen haben die Aufgabe, Judentum in seiner ganzen Vielfalt darzustellen. Und allein darin liegt schon ein erster Konflikt natürlich mit vielen Gruppen in Deutschland, die einen Weg als den richtigen betrachten.
Am Freitag.
Was auch legitim ist, aber für ein Museum nicht funktioniert.
Am Freitag wurde bei einer Krisensitzung des Stiftungsrates des Jüdischen Museums festgelegt, dass der oder die nächste Leitungspersönlichkeit des Jüdischen Museums eine Person jüdischen Glaubens sein muss. Ist das zwingend nötig? Ist es klüger?
Also Gershom Scholem, der große jüdische Philosoph aus Berlin, hat mal gesagt, die Frage, die rhetorische gestellt, muss man ein Rhinoceros sein, um einen Zoo leiten zu können? Bei dem würde ich es eigentlich belassen. Also ich finde es ein bisschen eine merkwürdige Diskussion, die übrigens vor 18 Jahren auch schon geführt wurde.
Und jetzt
ohne Ergebnis allerdings.
Und jetzt wieder auflebt.
Ja.
Bernhard Purin leitet das Jüdische Museum in München. Er hat mit 60 internationalen Museumsexperten in einem Brief seine Sorge über die Angriffe auf den Kollegen Peter Schäfer ausgedrückt. Besten Dank, Herr Purin, für das Gespräch.
Gerne. Auf Wiederhören.
August Sander und Albert Renger-Patsch sind berühmte deutsche Fotografen, aber es gibt auch Paul Wolf. Er betrieb bis zu seinem Tod 1951 mit seinem jüngeren Kompagnon Alfred Tritschler eine perfekt funktionierende Bildagentur. Von Frankfurt aus belieferten sie Buchverlage und Zeitungen. Mit der ersten großen musealen Retrospektive dieses vergessenen Fotografen eröffnet jetzt das Ernst-Leitz-Museum in Wetzlar. Hauptsponsor des neuen Museums ist die Leica Kamera AG Wetzlar. Dass die Wahl auf den ehemaligen Fotografiestar Paul Wolf fiel, ist kein Zufall. Er galt als Leica-Pionier und Vorreiter eines lebendigen Reportagestils. Rudolf Schmitz hat sich in die Vintage-Prints des gut gelaunten Lebemannes vertieft.
Paul Wolf, immer tadellos gekleidet, gern mit langer Zigarettenspitze, war ein selbstbewusster Charmeur und wusste seine Auftraggeber auch mit seinem Mercedes Cabrio zu beeindrucken. Auf einem überdimensionalen Foto im Aufgang zur Ausstellung ist er selbst zu sehen. Fliege, Baskenmütze, lachend, umgeben von modernen jungen Frauen und einem Künstlertyp mit Pfeife in den erstaunlich schlechten Zähnen. Das Foto seines Kompagnons Tritschler zitiert die Jux-Bilder der Bauhäusler. Kurator Hans-Michael Kötzle.
Dieses Bild strahlt eine Leichtigkeit, eine Fröhlichkeit aus, ein positives Weltbild. Es sind also mehrere Figuren, die hier lachend in die Kamera schauen, sehr dicht gruppiert. Was genau da passiert, wissen wir nicht. Das Foto rangiert unter dem Überbegriff, es ist etwas passiert, was auch immer damit gemeint ist. Aber das Bild steht schon beispielhaft für das Weltbild des Paul Wolf. Positiv gestimmt, optimistisch, fröhlich, eine Gruppe um sich herum scharen, das war so seine Sicht der Dinge.
Als Leitmotiv der Ausstellung ist dieses Foto gut gewählt. Da ist die Liebe zur Moderne, die überraschend verrückte Perspektive des neuen Sehens und zugleich eine gewisse Überdosis guter Laune, die Paul Wolf bei den Geschichtsschreibern der Fotografie in Ungnade fallen ließ, bis hin zum völligen Verschweigen. Er war nun mal kein theoretisierender Intellektueller, der mit eindeutigem Markenzeichen Position bezog. Paul Wolf, das zeigen die vielen Publikationen in dieser Ausstellung, verstand sich weniger als fotografierender Autor, denn als Geschäftsmann.
Er hat genau die Grammatik des neuen Sehens souverän genutzt, aber eben nicht nur, und das macht ihn dann eben für viele verdächtig, dass er nebenher auch pflügende Bauern fotografiert hat oder Picknick unter blühenden Bäumen. Dieses Paul-Wolf-Bild grassiert immer noch ganz manifest und er ist ein ausgesprochen widersprüchlicher Fotograf, aber genau die Widersprüche wollen wir in der Ausstellung auch kenntlich machen.
Die vielen Vintage-Prints, also Erstabzüge, dieser Ausstellung zeigen einen Fotografen, der mit weit geöffneten Augen durch die Weimarer Jahre ging, sich für Technik in jeder Form begeisterte, für Industriefotografie, für Architektur, für Landschaften, Luxusreisen, kurzum den Aufbruch in die Moderne. Als Frankfurter kennt man seine ikonischen Bilder der Altstadt, die der aktuellen Rekonstruktion zugute kamen. Aber eben auch die Fotos entspannter Paare auf den Dachterrassen der gerade entstandenen Siedlungshäuser des neuen Frankfurt, gemacht mit einer von der Stadt finanzierten Leica. Museumsdirektor Rainer Packeiser.
Paul Wolf war tatsächlich derjenige, der die Möglichkeiten einer solchen kleinen Kamera, die sehr schnell wieder schussbereit war, als erster erkannt hat. Der war beauftragt worden, Architekturfotos zu machen. Wir haben seinen ersten Film in der Ausstellung. Und fotografiert stattdessen erstmal spielende Kinder, weil er sieht, man kann ganz schnell spontan irgendwelche Szenen, spannende Szenen, das Leben an sich einfangen.
Die Ausstellung im Ernst-Leitz-Museum ist eine grandiose Geste der Rehabilitation eines umtriebigen, mit allen Kniffs und Tricks der Moderne gesegneten und gerne geldverdienenden Starfotografen. Sein Mitläufertum in der Nazizeit, als er straffe Olympioniken und trommelnde Hitlerjungen fotografierte, wird ebenso wenig ausgespart wie seine Bilder vom 1945 kriegszerstörten Frankfurt. Und dann und wann ein weißer Elefant. Zum Beispiel die als Fototapete reproduzierte Eröffnung des Opelbades in Wiesbaden 1934. 10 anmutige Badenixen, 3 davon auf dem kühnen Bogen der Schwimmbeckenbrücke, ein angeschnittener kahler Baum ragt grafisch perfekt ins schwarz-weiße Bild.
Es hat sogar fast einen japanisch-fernöstlichen Einschlag, würde ich mal sagen. Diese Fragilität der Komposition, die Leichtigkeit, das Durchlässige. Es ist natürlich inszeniert, aber wie er hier Architektur, Raum und dann die Menschen in einen Zusammenhang bringt, das ist natürlich wunderbar und von einer großen Leichtigkeit.
Die Geschichte der modernen Fotografie nicht als blutleere Abstraktion, sondern als gut gelaunter Lifestyle, grundiert von deutlichem Erwerbsinteresse. Wer solche undogmatische Offenheit mag, ist dem architektonisch großzügigen Ernst-Leitz-Museum genau an der richtigen Adresse.
Rudolf Schmitz war für Fazit in Wetzlar. Licht und Schatten, Fotografien 1920 bis 1950 heißt die Show, mit Fotos von Paul Wolf und Alfred Tritschler. Geöffnet bleibt sie bis Ende Januar 2020.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Ben Ebeling.
Die argentinische Regisseurin Lucrezia Martel leitet in diesem Jahr die Jury des Filmfests von Venedig. Sie sei Lateinamerikas wichtigste Regisseurin und eine der besten weltweit, erklärte Filmfestdirektor Alberto Barbera. Martel hatte zuletzt Sama gedreht, einen Film über Rassismus während der spanischen Kolonialverwaltung Südamerikas. Das Filmfest von Venedig startet am 28. August. Der mit 15.000 Euro dotierte Mülheimer Dramatikerpreis ist an Thomas Köck verliehen worden. Der österreichische Autor erhielt die Auszeichnung für sein Stück Atlas in der Inszenierung des Schauspiels Leipzig unter der Regie von Philipp Preuß. In der Türkei hat der Prozess gegen den inhaftierten Intellektuellen Osman Kavala und 15 weitere Aktivisten begonnen. Den Angeklagten wird unter anderem ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen. Kavala wird zudem beschuldigt, die Proteste mit ausländischer Hilfe finanziert zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für alle Angeklagten. Karin Sens aus Istanbul über die Verteidigung Osman Kavalas.
Er wehrte sich gegen die Vorwürfe, Gezi Park habe den Umsturz der Regierung geplant. In den 657 Seiten der Anklageschrift würden sich keinerlei Beweise dafür finden. Der Prozess hat nur einen Tag nach der Niederlage für Erdogans AKP bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul begonnen. Kritiker führen die auch auf die schlechte Menschenrechtslage und den Druck auf die türkische Justiz zurück.
Der US-Trompeter Dave Bartholomew ist tot. Gemeinsam mit Fats Domino schrieb er Hits wie Ain't That a Shame und I'm Walking. Bartholomew starb im Alter von 100 Jahren in New Orleans. Er war ein Pionier des Rock'n'Roll und hat den Sound von New Orleans geprägt, hieß es in einer Würdigung der Recording Academy.
Eine Frau in Berlin. Der schlichte Titel passt zu den lakonisch schonungslosen Beschreibungen einer anonym bleibenden Frau, die die Tage vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin erlebte. Sie schildert den Zusammenbruch des Regimes, den Alltag in der zerbombten Hauptstadt, wiederholte Vergewaltigungen durch Rotarmisten. 1959 war die Chronik in der Schweiz erschienen, doch damals wurde der Autorin vorgeworfen, ihr Buch sei eine Schande für die deutsche Frau. Es verkaufte sich nicht. Ganz anders war das 2003, als der Eichborn Verlag das Buch in der anderen Bibliothek neu auflegte. In den Pressejubel über das wertvolle zeithistorische Dokument stimmte damals nur ein Journalist nicht ein. Jens Biski bezweifelte die vollständige Authentizität der Aufzeichnung und lag damit richtig. Julia von Saal arbeitet als Historikerin am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und veröffentlicht eine Studie über die Abweichung der Edition von 2003 vom Original-Tagebuch. Guten Abend, Frau von Saal.
Guten Abend.
Die Anonyma wurde 2003 enttarnt. Hinter dem Pseudonym verbarg sich die 2001 mit 90 Jahren verstorbene Journalistin Martha Hillers. Warum haben Sie den Fall erst so viele Jahre später aufgegriffen?
Weil wir erst im Jahr 2016 den Nachlass bzw. die Unterlagen, die dieses Tagebuch betreffen, bekommen haben. Und zwar von dem Sohn von Kurt Marek, von Max Marek.
Kurt Marek ist derjenige, mit dem Martha Hillers befreundet war, und damals wurde gemutmaßt, er könne möglicherweise nach dem Tod der Autorin mitgeschrieben haben an dem Buch. Welche Rolle spielt er überhaupt bei der Publikation der Tagebücher in der anderen Bibliothek?
Ja, also das war die Enthüllung sozusagen und die Mutmaßung von Jens Diske, dass Kurt Marek an dem Tagebuch mitgeschrieben habe. Nach der Auswertung der Unterlagen, die wir bekommen haben, das sind nicht nur die Originale, die handschriftlichen Hefte, sondern auch Briefe zwischen den beiden, denn nachdem Kurt Marek in die USA emigriert hatte, standen sie in einem engen Austausch mit Martha Hillers, mit der Autorin, und nach der Auswertung all deren Unterlagen, die uns vorliegen, kann ich seine Beteiligung als Mitschreibender, als Autor ausschließen. Aber er hat auf alle Fälle sie über mehrere Jahre, das Buch überhaupt auf Deutsch zu publizieren, das wollte sie nicht. Da sie das 1959 dann letztendlich gemacht hat, das ist zum großen Teil dann auf die Überredungskünste von Kurt Marek zurückzuführen.
Es war ja unglaublich erfolgreich in den USA, wo es erstmalig auf Englisch 1954 genau erschien und dann auch in 15 Sprachen übersetzt wurde. Die Kollegen von der Presse haben Jens Biski damals Bösartigkeit unterstellt, als er Zweifel an der Unmittelbarkeit der Schilderungen und auch der politischen Urteile äußerte. Das heißt, dass der Eichborn Verlag keinerlei Quellenangaben gemacht hätte, etwas, was ja üblich ist bei zeithistorischen Dokumenten. Können Sie sich, Frau von Saal, erklären, warum Leute, die ja doch geübt sind, viel zu lesen, sich damals eher blind verhalten haben?
Es kann sein, dass man Hans Enzensberger, der das herausgebracht hat, das Buch, dass er über die Identität der Autorin wusste. Er stand tatsächlich mit der realen Martha Hillers, stand er sogar mit ihr in einem Briefverkehr, Briefwechsel, allerdings in einer anderen Angelegenheit. Und ich weiß es nicht, ob er tatsächlich dann damals schon wusste, dass es die Frau ist, die diese Tagebücher geschrieben hat. Kann sein, dass er sie kannte und darauf vertraute. Und das ist tatsächlich erst in die Diskussion herausgekommen, dass dem Verlag die Originale nicht vorlagen. Vielleicht lagen sie ihnen kurz vor, genauso wie später dem Kempowski, der ja ein Gutachten erstellt hat, oder der Journalist Volker Ulrich von der Zeit. Er hat auch eine Gelegenheit gehabt, die Originale zu sehen, dass es sie überhaupt gibt. Aber eine Abgleichung der Textstellen, die hat er keine bis jetzt gemacht.
Das haben Sie unternommen. Und wie stark weicht das Buch von den Originaltagebüchern ab?
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass sie das sehr stark literarisiert hat. Sie hat zum Beispiel konsequent anonymisiert sich selbst und alle Personen, die ihr besonders nahe standen, auch die verschiedenen Männer, die Rotarmisten, mit denen sie zu tun hatte. Sie hat bestimmte Gedanken stärker ausformuliert. Dazu gehört auch der starke feministische Punkt, Kritik der nationalsozialistischen Männlichkeitskonstruktion zum Beispiel, das kommt bei ihr immer wieder vor. Sie hat außerdem bestimmte Sachen, bestimmte historische Tatsachen im Nachhinein korrigiert, im Wissen der Geschehnisse. Dadurch geht natürlich auch ein Stück an Authentizität verloren. Und der größte Bruch war bei ihr letztendlich, dass sie bestimmte Sachen dramaturgisch überspitzt hatte. Und dazu gehört zum Beispiel die Angst, schwanger geworden zu sein. Das ist im Tagebuch im Original nicht der Fall.
Man war ja 2003 gebannt von der Kühle, mit der die Anonyma beschrieb, was ihr und auch anderen Frauen in dem zerbombten Berlin passierte, immer wieder vergewaltigt zu werden, dauerhaft Hunger zu haben. Hat sich Ihr Blick, Frau von Saal, auf die Person Martha Hillers, die nicht wollte, dass ihre Identität enttarnt wurde, durch diese Studie verändert?
Ich habe mich auf sie eingelassen und ich habe mich natürlich auch mit ihrem Lebenslauf auseinandergesetzt. Und sie hat da schon ein wahnsinnig buntes Leben gehabt. Sie hat ja Weimarer Zeit Nationalsozialismus erlebt. Sie war Anfang der 30er Jahre, begeisterte sie sich auch für die Sowjetunion. Sie war auch in der Sowjetunion. Und sie hat nach Kriegsdeutschland gelebt und später in der Schweiz. Also sie hat einiges durchgemacht und sie war nicht unbedingt eine typische Frau für die damalige Zeit. Sie war eine selbstbewusste und gut beobachtende Frau. Ihre Kühlheit, Coolness, was man in diesem Buch ja so hervorgehoben hat bei ihr, ihr lakonischer Stil, die Distanz, sie sind durchaus auch im Original schon da und die historischen Ereignisse ohnehin.
Wenn man es auf den Punkt bringt, würden Sie sagen, die literarisierte Ausgabe von 2003 ist aus zeithistorischer Perspektive doch wertlos, weil zu viel dramatisiert, weggelassen und neu hinzugefügt wurde?
Ich würde das so radikal nicht sagen. Aus quellenkritischer Perspektive ist das ursprüngliche Dokument, also die handschriftlichen Notizen, das ist das absolut Authentische. Aber das, was sie nach dem Krieg hinzugefügt hat, das hat auch einen eigenen Wert für sich. Sie hat ihre Erlebnisse auf die Art und Weise bearbeitet und das hat keine andere gemacht, das hat sie gemacht. Insofern ist es auch ein Stück mit authentisch. Aber man muss natürlich definieren, was versteht man unter Authentizität. Das ist etwas Echtes, etwas Verbrieftes, was den Tatsachen entspricht, was glaubwürdig ist, was ungeschönt ist. Das mit ungeschönt habe ich mehr Probleme. Aber alle anderen Adjektive, würde ich sagen, treffen zu. Und man muss einfach hier differenzieren zwischen unterschiedlichen Zeitschichten.
Eine Frau in Berlin, Julia von Saal vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, hat die Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945 kritisch untersucht. Ihre Studie erscheint in der kommenden Ausgabe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Andreas Ammer ist nicht nur der kreative Kopf hinter dem ARD-Magazin Druckfrisch mit Dennis Scheck, er ist auch einer der einfallsreichsten Hörspielmacher Deutschlands. Bereits sein erstes Hörspiel Oribis Auditus, das Lautlexikon, wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Jahres gewählt. Er ist der Einzige, der zusammen mit dem Musiker FM Einheit gleich zweimal mit dem renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet worden ist und morgen bekommt er den alle zwei Jahre verliehenen Günter-Eich-Preis für das, was man wohl ein Lebenswerk nennen kann. Dabei ist der Mann noch keine 60. Jochen Meißner stellt Andreas Ammers variantenreiches Werk vor.
Der Mund ist die Wunde des Alphabets. Das Alphabet ist das Gerippe des Lauts.
Das Alphabet ist keine Geschichte. Und doch lassen sich allein mit seiner Hilfe alle Geschichten und alle Laute dichten. Aber erst Phonographen speichern, was sich nicht schreiben lässt. Das Geräusch aber ist der Rausch der Literatur.
Ammers erstes Hörspiel aus dem Jahr 1990, Orbis Auditus, das Lautlexikon, stellt im linearen akustischen Medium ein Buch nach. Eine Enzyklopädie der Geräuschkunst, die man ebenso wie ein Buch benutzen können soll. Nicht linear.
Stellen Sie, wie aus einem Alphabet, Ihre eigenen Geräuschwörter aus den Lauten zusammen. Hören Sie beispielsweise die Erklärungen zu dem Buchstaben
A.
Vor allem auf A, Autobahnbrücken.
Kann mir mal einer ein A geben?
In seinen fast 50 Hörspielen aus den letzten 30 Jahren hat sich Ammer immer wieder mit der Literatur beschäftigt. Die 34 Gesänge seines Hörspiels Radio Inferno aus dem Jahr 1993 fußen auf Dantes göttlicher Komödie. Sein 2013 entstandenes Stück Gott basiert auf der wohl am wenigsten radiophonen Textgattung überhaupt. Nämlich auf einem 84-seitigen Artikel aus der Allgemeinen Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste, dem ambitioniertesten Lexikonprojekt des 19. Jahrhunderts. Keine Figuren, keine Handlung und dennoch ein aufregendes Stück über den Flow theologischer Denkfiguren.
Ein Artikel mit Überschrift Gott. G-O-T-T. Gott. Weiter?
Andreas Ammer hat weder Angst vor großen Stoffen noch vor Superlativen. 2016 produzierte er zusammen mit Andreas Gerd und Martin Gretschmann, hier unter dem Namen Acid Pauli aktiv, das größte Hörspiel aller Zeiten. Unendliches Spiel nach dem Roman Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Im Internet konnte jeder, der wollte, eine Druckseite des 1500-Seiten-Werkes einlesen und hochladen. Zusammen mit zufallsgenerierten Tönen eines analogen Synthesizers, der Goldenen Maschine, wurden sie zu einem 100-stündigen Gesamtkunstwerk arrangiert.
Michael Primulis hat die Angewohnheit, sich nach links und rechts umzusehen, bevor er etwas sagt. Es ist schwer zu sagen, ob das echt ist oder ob er eine Figur aus einem Film noir nachahmt. Die Angewohnheit
verschlimmert sich, wenn er ein paar Schnellmacher eingeworfen hat.
Doch nicht nur das längste, auch das lauteste Hörspiel aller Zeiten geht auf das Konto von Andreas Ammer und seinem langjährigen Co-Autor, dem Musiker FM Einheit. Zusammen bekommen sie den mit 10.000 Euro dotierten Günter Eich-Preis. Die beiden haben im tschechischen Brünn die Symphonie der Sirenen des sowjetischen Schriftstellers Arseni Avramov aus dem Jahr 1923 als Live-Hörspiel aufgeführt. Ein Spektakel mit Betonmischern, Lokomotivpfeifen, Kanonen, hupenden Autos, mehreren Chören und einer Blaskapelle.
Jede Art kollektiver Arbeit, sei es auf dem Feld oder beim Militär, ist unvorstellbar ohne Musik und Gesang. Man könnte sogar behaupten, dass der hohe Organisationsgrad der Fabrikarbeit im Kapitalismus zur Komplexität der musikalischen Form beigetragen hat.
Nicht nur die Komplexität der musikalischen Form oder die großen Stoffe sind es, die das Werk von Andreas Ammer und FM Einheit auszeichnen. Auch mit Originaltönen aus den Archiven des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR oder aus den Cockpit-Voice-Recordern abgestürzter Flugzeuge haben Ammer und Einheit Hörspiele gemacht. Letzteres ist unter dem Titel Crushing Aeroplanes ein Requiem geworden. 2002 gab es dafür den Hörspielpreis der Kriegsblinden, den Ammer und Einheit schon einmal, nämlich 1995 für ihr Stück Apocalypse Live nach der Offenbarung des Johannes bekommen hatten. Moderiert wurde der Weltuntergang von Tagesthemenchef Hans-Joachim Friedrichs. Im Hörspiel der Günter Eich-Preisträger 2019 ist auch seine Stimme aufgehoben.
Das ist das Ende der Welt. So hat sie mich verlassen. Ich stellte das Radio aus. Sie spielten immer noch die gleichen Lieder. Am Himmel der letzte Schein von Licht. Wie gesagt, vieles wäre zu sagen davon. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen Aufenthalt. Und Halleluja für euch alle.
Morgen erhält Andreas Ammer zusammen mit FM Einheit den Günter Eich-Preis 2019. Jochen Meißner hat sich für Fazit mit Ammers Hörspiel Werken beschäftigt. Und Adelheid Wedel hat die Feuilletons vom Dienstag gelesen. Darin geht es um eine Technik, die uns vor die Frage stellt, was wir tun, wenn wir unserer Wahrnehmung nicht mehr trauen können.
Die Deepfakes sind eine Gefahr, schreibt Nina Rehfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und erklärt, das gesprochene Wort gilt nicht mehr, zumindest nicht im Internet, wo sich Videos verbreiten, die Prominenten täuschend echt falsche Sätze in den Mund legen. Rehfeld beschreibt Beispiele einer sprunghaft wachsenden Gefahr, vor deren Konsequenzen der amerikanische Tech-Experte Aviv Ovadia seit Jahren warnt. Die Geschwindigkeit der wachsenden technologischen Kapazitäten drohe unserer Fähigkeit, sie zu verstehen und rechtzeitig zu regulieren, zu übersteigen. Ovadia, den Rehfeld zitiert, machte hellsichtig auf ein Problem aufmerksam. Unsere Zivilisation baut auf unserer Fähigkeit, Fakt und Fiktion zu unterscheiden. Und Demokratien leben von Vertrauen. Was geschieht mit unseren Gemeinden, mit unseren Regierungen, mit unseren Unternehmen, wenn wir dem nicht mehr trauen können, was wir sehen, hören und lesen? In der Neuen Zürcher Zeitung gibt es eine Schlagzeile. Vergleiche zwischen heute und den 30er Jahren sind eine Verzerrung. Der Historiker und Holocaust-Forscher Yehuda Bauer beurteilt im Gespräch mit Hans-Jörg Müller den Antisemitismus und die Situation in Deutschland. Er glaube, sagt er, dass Deutschland weniger anfällig ist für autoritäre Versuchungen als andere Länder. Deutschland ist heute ein liberales Land, meint der Historiker, und er könne sich nicht vorstellen, dass die AfD jemals eine Mehrheit gewinnen könnte, auch wenn die Rechte in letzter Zeit stärker geworden sei. Auf die Frage, ob er zu den Historikern gehöre, die sagen, dass man aus der Geschichte lernen kann, antwortet der ehemalige Leiter des International Center for Holocaust Studies, es ist bestimmt besser, es zu versuchen, als nichts zu tun. Ob es gelingt, wissen wir nicht. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht einen Artikel zu Ungarn und dabei speziell zu den Erinnerungen an 1956 und 89. Tobias Ruprecht und Dora Worger, beide Historiker an der britischen Universität von Exeter, stellen fest, Ungarns Regierung will diese Erinnerung kontrollieren. Unabhängige Forschungsinstitute stören da nur. Die Autoren machen deutlich, parallel zu ähnlichen Tendenzen in ganz Osteuropa hat die ungarische Geschichte eine Neuinterpretation erfahren. 3 Jahrzehnte nach 89 ist das liberale Narrativ vom demokratischen Aufbruch in die Defensive geraten. Seine akademischen Verteidiger stehen entweder in der Schusslinie der Regierung oder haben bereits Ungarn den Rücken gekehrt. Aus den einstigen Helden des Übergangs, den liberalen Dissidenten und den zum Rückzug bereiten Reformkommunisten, wurden Verräter des Volkes, so die amtliche ungarische Version heute. Eine der schönsten Überschriften in den Feuilletons vom Dienstag heißt: Das Schreiben ist eine Utopie vom Glück. Paul Jandl fiel diese Überschrift zu einem Porträt des österreichischen Schriftstellers Franz Josef Tschernin in der Neuen Zürcher Zeitung ein. Wir erfahren über den Schriftsteller nicht nur, dass er in einem schmalen Tal in der Steiermark in einem alten Forsthaus wohnt, auf das die Sonne viele Monate im Jahr nicht scheint, sondern auch, was und worüber er schreibt. Jandl fasst zusammen: Neben Tschernins Paraphrasen und Überschreibungen der Grimmschen Märchen, die unter dem Titel »Der goldene Schlüssel« und andere Verwandlungen erschienen sind, gibt es einen zweiten Band, »Das andere Schloss«, kurze Notate und aphoristische Selbstvergewisserungen. Jandl meditiert im Sinne des Schriftstellers: Wenn man schreibt, dann ist man auch eine Art Hans im Glück. Man hat Wörter, für die man etwas bekommt, einen neuen Sinn vielleicht. Und aus den Wörtern und dem Sinn wird ein Gedicht oder eine Geschichte. Ist das Schreiben also ein Glück- oder ein Verlustgeschäft? Zumindest ist es eine Utopie vom Glück.
Soweit Paul Jandl, den Adelheid Wedel zitierte. Sie hat die Feuilletons vom 25. Juni gelesen. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Auf bald und gute Nacht.